Liebe Eltern noch einmal und Paten, wir haben ja eben das Evangelium gehört von der Kindersegnung. Das bedeutet, dass Jesus besonders Kinder in sein Herz geschlossen hat. Natürlich wurden am Anfang der Christenheit überwiegend die Erwachsenen getauft, weil die ja schon verstehen konnten, was das bedeutet, getauft zu sein und mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Aber das besondere Geheimnis der Taufe, das erschließt sich auch sehr gut, wenn Kinder getauft werden, weil es eben all unserem Überlegen und selber Glauben zuvorkommt. Diese Liebe, die Gott uns schenkt und besonders dem, der getauft wird, schenkt, die ist so und noch viel größer wie die Liebe der Eltern, die den Kindern gegeben wird, geschenkt wird. Ganz selbstverständlich, das Kind erhält und empfängt das. Und so ist das genauso. Wenn wir den Emil Paul taufen, ja, dann empfängt er einfach diese Zusage Gottes. Er sagt, ich bin froh, dass du da bist. Gut, dass du mitten unter uns bist. Nicht nur in der Familie, sondern eben auch in der Gemeinde. Deswegen sitzen wir hier auch alle miteinander. Und wenn man das so zugesagt bekommt, dann muss man das natürlich noch später einmal selber nachempfinden oder dem nachspüren. Und das machen die Katechumenen und Konfirmanden dann im Unterricht. Und die buchstabieren das gerade in der Zeit der Pubertät noch einmal durch, was es bedeutet, eben einen Vater im Himmel zu haben. Ja, und das kann bedeuten, ich sage das einfach mal, dass man sich nicht überschätzen muss. Man muss nicht auf sich selber sein Leben gründen. Man muss nicht sagen, ich bin der Garant meines Glückes. Und wenn ich mal schwach bin, dann fällt die Welt zusammen. Man muss auch nicht auf der anderen Seite verzweifeln, wenn man gerade eben mal nicht auf der Höhe ist. Denn man hat das Vertrauen auf Gott, der einen hält und der mit einem geht durch dunkle Täler und auf schöne Höhen. Und diese Freiheit von dem Besorgen des eigenen Lebens, diese Freiheit, die darin steckt, dass man eben Gott die Ehre gibt und auf ihn vertraut, die gilt es zu lernen, immer wieder zu lernen. Ob man nun 30 Jahre ist oder 40, oder besonders, wenn man 75 Jahre Konfirmation feiert, sind ja auch einige unter uns, die schon 75 Jahre zurückblicken können auf ihre Konfirmation und immer wieder auch diese Gnade, die Gott schenkt, noch einmal neu spüren wollen. So, und nun frage ich die Eltern, wollt ihr, dass euer Kind Emil Paul getauft wird? So antwortet ja. Wollt ihr es nach euren Möglichkeiten christlich erziehen, sodass es eben von dieser Gnade, die ihm zugesprochen wird, dann auch später selber Zeugnis ablegen kann? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Sehr gut. Und da ja Emil Paul selber das Glaubensbekenntnis in seiner apostolischen Wortlaut noch nicht selber mitsprechen kann, tun wir das alle gemeinsam und erheben uns zum Glaubensbekenntnis. Gemeinsam sprechen wir: Ich glaube an Gott, Gemeinde setzt sich wieder und wir gehen rüber zum Taufbecken. So, jetzt schütten wir mal das Taufwasser ein. Bitte sehr. Ja. Das Wasser, was wir hier jetzt einschütten, das erinnert an die Wasserfluten, von denen es in der Bibel viel Geschichten gibt. Ich sage gerade, wo wir hier stehen, es können auch andere, die jetzt noch ein bisschen näher zusehen können, einfach dazukommen, sich hier hinstellen, dann sieht man das alles ganz genau, weil die Säule ja so groß ist, dass man manchmal gar nicht genau sehen kann. Also kommen so gerne nach vorne. Ja, dieses Wasser hier, was wir hier plätschern sehen und hören, das erinnert auch an die Sintflut, das Gericht Gottes über die Bosheit der Welt und doch auch die Rettung in der Arche Noah. Es erinnert an das Schilfmeer, das die ägyptischen Verfolger des Volkes Israel verschlang, aber das Volk in die Freiheit ziehen ließ. Und zum Beispiel auch noch an den Jordan, in dem Johannes diejenigen getauft hat, die ihr Leben ganz neu auf Gott ausrichten wollten. Getauft hat auch Jesus selber, den Einzigen und Reinen, der sich zu den Sündern hinstellte. Ja, so hat Gott geführt durch das Wasser des Todes zum neu geschenkten Leben. Und das ist auch der Weg, den wir gehen als Christen hinter Gott her, hinter Jesus her, von allem, was uns von Gott trennt, hin zu dem Licht, das uns niemand nehmen kann, das Licht, das auf unseren Weg scheint in Ewigkeit. Und nun nehmen wir gerade mal dieses Weg hier. Emil Paul, jetzt beug dich mal ein wenig rüber. Ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zeichne ein Kreuz auf deine Stirn, als Zeichen dafür, dass du zu Jesus Christus gehörst. Er segne, behüte dich auf deinem Weg des Lebens, dass du das später selber einmal bekennen kannst. Amen. Wir haben hier, wunderbar, können wir auch abtupfen. Bitte sehr. Ja, das Licht, von dem wir jetzt schon so viel gesprochen haben, das sehen wir da an der Osterkerze. Und das nehmen wir jetzt, um die Taufkerze anzuzünden. Genau, so schön zeigen, dass wir uns alle sehen. Das ist ja wie eine Fackel. Ja. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis tappen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das wünschen wir dem Emil Paul, dass er in dem Licht seinen Weg gehen kann. Und wir haben einen Taufspruch für ihn aus Psalm 91, Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Nun ein Segensspruch. Gott segne euer Kind, dass es sehen lernt, das Schöne im Leben, die Farben der Blumen, das Licht der Hoffnung, die Menschen, die es lieben. Gott segne euer Kind, dass es hören lernt, die Not von Menschen, die Stimme des Gewissens. Gott segne euer Kind, dass es reden lernt, die Sprache der Hoffnung, die Rede der Wahrheit, die Worte der Freundlichkeit und die Laute des Jubels. Gott segne euer Kind, dass es gehen lernt am Boden der Erde, auf steilen Treppen, auf bunten Wiesen, auf Wegen zu Gott. Gott segne euer Kind, dass es Freude und Segen empfängt und selber zum Segen für andere wird. Amen. Ja, nun ist die Taufe vollzogen. Ich gebe noch die beiden Patenbriefe. Einmal an Frau Katharina Agnes Schulte. Und dann noch einmal an Sören Patrick Bernhard. Gut. Ja, und das sind jetzt wir, die hier stehen. Aber es ist so, dass die Gemeinde ja auch ein wenig Teil hat an dieser Taufe, denn es ist ja kein Familienclub, in den wir taufen, sondern es ist die Gemeinde Jesu Christi, zu der wir hier alle gehören. Und deswegen geht an alle in der Gemeinde die Bitte, nehmt euch dieses Kindes an, schenkt ihm eure Zuwendung und Liebe, bleibt offen für das Suchen und die Unruhe der jungen Leute und seid immer aufs Neue bereit, sie zu verstehen. Tragt dazu bei, dass die Kirche in unserer Stadt und überall ein Haus sei, ein Ort der Gemeinschaft für alle Menschen. Das ist die Bitte an die Gemeinde. Und jetzt wollen wir noch ein Gebet sprechen für die Eltern und Paten. Und da machen wir jetzt mal was ganz Besonderes. Wir stellen uns einmal hin als Gemeinde und halten unsere Arme zum Segen. Zum Segen für die Paten so nach oben. Kann man das machen? Eine Segensgeste, jeder. Herr, wir danken dir für das Kind, das du auf die Welt hast kommen lassen. Wir danken dir für die Eltern und für die Paten, die hier miteinander stehen. Der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme über euch und bleibe bei euch jetzt und alle Zeit. Amen. Wir können uns wieder setzen. Und ja, wir auch, ja. Wir hören jetzt noch ein Tauflied. Das ist das Halleluja-Lied, was viele von uns kennen. Das hören wir jetzt in der Fassung vom Popchor mit einem Solo. Liebe Gemeinde, der Predigttext aus Römer 13, die Verse 8 bis 12. Dort steht: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist aus 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Aus dem 3. Buch Mose, Vers 18 im 19. Kapitel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Soweit der Text. Im Alten Testament, im 3. Buch Mose, steht dieser wichtige Satz, den wir auch aus dem Neuen Testament kennen, aus dem Lukas-Evangelium: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die jüdischen Bibelübersetzer Buber und Rosenzweig, die schrieben in der Übersetzung aus 3. Buch Mose wohl richtiger: Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Der Philosoph Levinas übersetzte: Liebe deinen Nächsten, das bist du selbst. Es geht also nicht darum, die Liebe zu sich selbst zum Maßstab der Nächstenliebe zu machen. Nein, die Israeliten sollten daran erinnert werden, dass der Nächste, ob Freund oder Feind, wesensgleich mit einem selber ist. Der Grund der Liebe und der Achtung des anderen ist die Gleichheit aller Menschen. Ja, und wie rechtfertigen denn nun jetzt verbrecherische Regime die Vernichtung ihrer Feinde, die Pervertierung dieses Gebotes? Sie erklären, dass der Feind eben nicht von unserer Art ist. Zum Beispiel, als die Nazis, die Sinti und Roma, die Juden, behinderte Menschen und Homosexuelle vernichteten, da haben sie es nicht einfach getan. Sie haben diesen Menschengruppen zuerst andere Namen gegeben, in denen sie aussagen, sie sind nicht wie wir. Sie haben die Juden Parasiten genannt und die Homosexuellen Schädlinge am Volkskörper. Sie haben sich weiße Kittel angezogen und sich wie Ärzte benommen, die den sogenannten Volkskörper von den Schädlingen heilen wollten. Vernichten kann man nur den, der scheinbar nicht Mensch wie unser einer ist. Auch die Argumentation der islamistischen Mörderbanden unserer Tage erklärt die Terrorakte mit einer vermeintlichen Reinigung der Welt von den Ungläubigen, die nicht sind oder glauben wie sie selber. Das sind alles recht extreme Beispiele für die Umbenennung und die daraus folgende Verfolgung. Man könnte auch sagen, Italiener sind nicht so fleißig wie wir. Oder jemand sagt über Osteuropäer, die sind nicht so ordentlich wie wir. Oder manch Macho sagt, Frauen sind viel zu emotional, sie sind nicht wie wir Männer. Darum taugen sie nicht für Führungspositionen und wir können sie schlechter bezahlen. Keine Verachtung, ja, kommt aus ohne eine Rechtfertigung. Wenn man sagt, sie sind nicht wie wir, dann sagt man damit auch, man kann ihnen antun, was uns nicht angetan werden soll. Und es gibt daher in der Bibel eine Grundeinsicht, die heißt, der Mensch, der neben dir lebt, er ist wie du. Er weint Tränen wie du, wenn er Schmerzen hat. Alle Mütter weinen, wenn ihre Kinder leiden. Alle Kinder hungern, wenn sie kein Brot haben. Alle Menschen kennen das Glück der Liebe und die Freude am Sex. Alle müssen sterben und alle sind Söhne und Töchter Gottes. Darum liebe ihn, deinen Nächsten, darum erkenne ihm sein Lebensrecht nicht ab. Darum behandle ihn, wie du selbst behandelt werden willst. Ja, diese beschriebene Gleichheit aller, sie ist grundsätzlicher als alle Ungleichheit, die wir sehen. Diese tiefliegende Gleichheit, sie trägt gleichsam alle Unterschiedenheit der Menschen auf Händen. Und so kann man das biblische Wort dann einfach fortsetzen, so wie liebe deinen Nächsten, obwohl er nicht so ist wie du. Liebe deinen Nächsten, obwohl er eine andere Nationalität hat, einer anderen Religion angehört, wie zum Beispiel dem Islam. Oder obwohl er eine andere Hautfarbe hat wie du selber. Liebe deinen Nächsten, er ist anders als du. Der Mensch, den ich lieben soll, ist mir gleich, weil er weint und lacht wie ich, weil er auch sterben muss und Sohn oder Tochter Gottes ist, wie ich selber. Und seine Andersheit hebt eben diese grundsätzliche Gleichheit nicht auf. Liebe deinen Nächsten und achte seine Andersheit. Lass seine Fremdheit unberührt. Je enger Menschen denken, umso mehr wird die Fremdheit des anderen zur Bedrohung und zur Beängstigung. Ein provinzieller Mensch, der kann nichts anderes vertragen als das, was ihm selber gleicht. Wer so denkt, der unterliegt dem Zwang der Einheitlichkeit. So verdummt man, weil man sich selbst nicht wahrhaft zu einer Begegnung mit dem anderen öffnet, sich zum Beispiel nicht in Frage stellen lässt oder gar bereichern lässt vom anderen, in den eigenen Grenzen eingemauert. Und je freier eine Gesellschaft ist, desto weniger kennt man dort das fürchterliche Nazi-Wort Ausmerzen, also die Vernichtung des Andersartigen. In freien Gesellschaften und Gruppen steht man nicht unter Einheitszwängen. Das Fremde wird zum eigenen Reichtum und nicht zur Bedrohung. In manchen deutschen Großstädten mit einem hohen Anteil an Muslimen gibt es lange anhaltende Konflikte um den Bau einer Moschee, zum Beispiel mit einem Minarett, von dem aus der Muezzin die Gebetszeiten ausrufen konnte, wie zum Beispiel die Kirchenglocken zum Gottesdienst rufen. Der Widerstand dagegen ist dann groß. Wir sind in Deutschland, sagen die Leute. Wir sind ein Land mit einer christlichen Tradition. Wenn schon eine Moschee, dann soll sie klein und bescheiden sein. Die Fremdheit, sie soll nicht sichtbar sein. Die Fremdheit des Hauses und seiner Bräuche, sie irritiert, weil sie die Einheitlichkeit stört. Ertragen können die Gegner nur sich selbst und nicht die anderen. Die sollten sein wie wir oder eben nicht sein, zumindest nicht sichtbar oder hörbar sein. Klar, in unseren Tagen wird eine genaue geheimdienstliche Überwachung mutmaßlicher islamistischer Terroristen immer wichtiger. Aber gerade in der Situation der Bedrohung durch eine terroristische Ideologie sollten wir nicht mit ähnlicher Engstirnigkeit gegenüber Andersgläubigen reagieren, wie es Tausende tun und das christliche Abendland beschwören, obwohl sie selber noch nie eine Kirche von innen gesehen haben, geschweige denn das Gebot verinnerlicht haben, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. So ruft es uns Paulus zu aus dem Predigttext. Ja, von den Werken der Finsternis hören wir ja fast jeden Abend im Fernsehen. Und in der Adventszeit sind wir aufgerufen, auch selber wieder zu Gott umzukehren und aufzuhören, mit dem Finger nur immer auf andere zu zeigen, und stattdessen mehr auf unsere eigenen Fehler zu schauen und anzuerkennen, wo wir selber verachten, statt zu lieben. Aus Selbstgerechtigkeit zum Beispiel. Wo habe ich Anteil an der Dunkelheit und am Leid der anderen? Lasst uns diese ernsten Anfragen an uns selber nicht wegschieben im Advent. Lasst uns darauf merken, wo wir selber Liebe und auch Heilung bedürfen. Lasst uns auf Gott hoffen und nicht darauf, wie wir unsere Mitmenschen am besten überlisten oder besiegen oder beschämen oder belächeln oder betrügen könnten. Geben wir dem Herrn die Ehre und nicht uns selbst. Mögen wir auch noch so klug sein oder so gut organisiert sein. Mögen wir noch allen Grund haben zum bürgerlichen Stolz. Nein, freuen wir uns daran, dass wir vor Gott alle gleich sind, alle geliebt werden von unserem himmlischen Vater, wie der Täufling Emil Paul von seinen Eltern getragen und umsorgt wird. Freuen wir uns an dieser rebellischen Gleichheit, die aller gutbürgerlichen Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit ins Gesicht lacht. Haben wir daher unseren Nächsten lieb, trotz aller seiner Marotten, trotz ihres anderen Glaubens. Sehen wir auf Jesus, den König, der in Bescheidenheit auf einem Esel in Jerusalem einreitet, um uns Menschen nahe zu sein. Darin sehe ich einen Frieden, der auch uns inspirieren kann. Daher ertragen wir einander in Geduld und in Gnade. Versuchen wir es mit einem Lächeln. Ich glaube, das ist eine der stärksten Waffen des Lichts. Das Lächeln, das sich selber nicht zu wichtig nimmt. Man kann sich eigentlich nicht unwichtig genug nehmen, denn einer ist euer Meister, ihr aber alle seid Brüdern und Schwestern. So sagt es Jesus. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Oder vielleicht noch Amen. Singen nun das Lied 185 in englischer Sprache.
Wir mussten Abschied nehmen von Helmut Stahlschmidt, Östertalstraße 101, verstorben im Alter von 86 Jahren. Von Elisabeth Kochskemper, geborene Kniewel, Wilhelm-Seißenschmidt-Straße 3, im Alter von 93 Jahren. Und von Stefan Güsken, übergeführt von Attendorn, im Alter von 63 Jahren. Wir werden ihrer im Fürbittengebet bedenken. Folgende Termine sind zu Beginn. Friedensgebet findet statt am Montag um 19.30 Uhr in der Christuskirche. Die Mädchen-Jungschar Östertal trifft sich am Dienstag um 17 Uhr im Jugendraum der Erlöserkirche. Ein Adventsfenster am Dienstag um 18 Uhr im evangelischen Familienzentrum mittendrin. Die Senioren-Adventsfeier Östertal findet statt am Mittwoch um 14.30 Uhr im Gruppenraum der Erlöserkirche. Die Frauenhilfe Stadt, Obere Stadt, trifft sich um Mittwoch um 15 Uhr im Gemeindezentrum der Christuskirche. Das Jugendkaribu Östertal am Mittwoch um 18 Uhr in den Jugendräumen der Erlöserkirche. Musik und Texte im Advent am Mittwoch um 18 Uhr in der Christuskirche. Der Seniorenkreis trifft sich am Donnerstag um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum der Christuskirche. Ein Adventsfester um 18 Uhr am Donnerstag in der Diakoniestation. Der Bibelkreis trifft sich am Donnerstag um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum. Der Kinder- und Jugendchor am Freitag um 18 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Und ein weiteres Adventsfenster am Freitag um 18 Uhr bei Familie Barstadt unter der Helle. Die Gemeinde lädt ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 6. Dezember, in der Christuskirche um 10 Uhr, ein Gottesdienst mit Abendmahl. Und um 18 Uhr findet in der Christuskirche noch ein Adventskonzert statt. In der Martin-Luther-Kirche findet der Gottesdienst um 10 Uhr statt, in der Erlöserkirche auch um 10 Uhr und in der Krankenhauskapelle schon am Samstag um 17 Uhr. Am 6. Dezember findet ein Adventskonzert in der Christuskirche statt, um 18 Uhr mit der Kantorei, dem Kammerorchester und dem Popchor, dem Posaunenchor, dem Kinder- und Jugendchor. Die Solisten sind Arnhild Käseberg, Querflöte, Stefan Bröcher, Basso Continuo und das alles unter der Leitung von Lina Verena Forstbauer. Das Weihnachtskonzert der Zarewitsch-Donkosaken, 17. Dezember, 19.30 Uhr in der Christuskirche. Die Kollekte am heutigen Sonntag ist bestimmt für Hilfe für Schwangere in Notlagen. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag, dem 22.11., betrug in der Christuskirche 104,70 Euro und an Diakoniemitteln 89 Euro. Die Kollekte vom Buß- und Bettag betrug in der Christuskirche 194,30 Euro. Gott segne Geber und die Verwendung der Gaben.
Erheben uns zum Fürbittengebet. Gott, du bist das Licht für eine trübe gewordene Welt. Wir glauben, alles ziehst du zu dir. Was groß und stark ist vor der Welt, das weißt du in deine Schranken. Damit das Kleine und Verletzte groß werden und gedeihen kann. Herr, lass uns nicht vergessen, dass dein Licht über unserem Leben steht und dass wir dir damit dienen sollen, dass wir Schritte und Werke des Lichts vollbringen. Gib uns in dieser Woche die Klarheit und den Mut, von deiner Barmherzigkeit zu zeugen in allem, was uns begegnen wird. Wir bitten dich, lass dein Licht leuchten, wo die Finsternis tief ist. Wir denken heute an die Angehörigen der Schwestern und Brüder, die verstorben sind, die ihr Leben neu ausrichten müssen, die besonders den Blick auf dich nötig haben, die Trost brauchen. Gib uns auch selber immer wieder offene Augen für Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Gib uns die rechten Worte in dieser Zeit, sodass wir stärken können dort wo wir gebraucht sind. Herr, lass dein Licht leuchten, wo Menschen mit gebrochener Seele ins Dunkel blicken, zum Beispiel in Gefängnissen, in Heimen. Viele der Flüchtlinge, auch in unserer Stadt, sie sitzen alle dort, oft traumatisiert, wissen oft nicht aus noch ein. Wir denken auch an die Patienten in den Krankenhäusern, oft mit mutlosem Herzen. Wir bitten dich, gib du da dein Licht als Grund der Hoffnung und lass auch immer wieder uns selber dieses Licht zu anderen bringen. Herr, wir bitten dich auch, halte auf diejenigen, die der Finsternis dienen, die aus dem Leiden anderer ihren Vorteil ziehen, Stärke, die sich an die Seite der Schwachen stellen und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Herr, und hilf auch deiner Kirche, unserer Gemeinde vor Ort, dass sie nicht mutlos wird, sondern bei deinem Wort bleibt und überall Zeugin für deine Wahrheit und für deinen Frieden ist, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Lass uns in dieser Adventszeit zu dem Anfang zurückkehren, den du für uns gesetzt hast in der Taufe. Und wir bitten dich, schenke allen, die Emil Paul nahestehen, diese Kraft, aus deiner Gnade zu leben und nicht ablassen, auf dich zu schauen. In der Stille bereiten wir vor dir aus, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt. Herr, du hörst unsere Bitten. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Und das Gebet des Herrn hören wir nun noch vom Popchor, ein gesungenes Vaterunser. Bleiben dazu stehen.
Thank you.
Anschluss an diesen Gottesdienst wird es noch einen Imbiss geben im Gemeindezentrum nebenan. Eine herzliche Einladung an alle. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.